So, hallo zusammen. Es ist immer so schön, wenn das Lied auch zu das Predigt auch passt. Und ich freue mich, dass wir auch das Lied jetzt so gesungen, dass Gott uns so gut kennt und trotzdem uns liebt, genau. Trotz alles, was er über uns weiß. Zum Beginn hätte ich gerne nochmal beten und dann fangen wir an. Und Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir wieder eine Gelegenheit haben, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und ich danke dir für diese Gnade, dass wir einen Ort haben, Vater, dass wir von dir hören, dass wir eine Gemeinschaft genießen dürfen. Und ich bete, Vater, dass dein Wort auch zu uns jetzt zuspricht, dass du unser auch Herzen auch vorbereiten, damit wir dein Wort hineinnehmen und auch verstehen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Vielleicht viele von euch kennen das oder habt ihr schon das erlebt. Du kommst von der Arbeit oder von der Schule und dann wirst du erstmal nach Hause oder in deine Wohnung rein, aber dann gehst du erstmal auf deine Briefkasten vorbei. Machst du auf und dann holst du ein paar Briefe raus und dann erstmal, ja, da ist eine Werbung von Rewe, ein Walk-ins-Angebot von Lidl, vielleicht ein paar bekannte Rechnungen, was du jetzt vielleicht erwartet. Aber dann siehst du einen Brief von Ordnungsamt. Und normalerweise, wenn man einen Brief von Ordnungsamt sieht, dann gehst du nicht erstmal in die Wohnung, erstmal warten, man fängt schon aufzumachen. Man weiß, was kommt. Und dann machst du das auf und dann siehst du ein cooles Bild. Sowas. Du werden geblitzt. Das bin ich nicht. Zum Glück. aber viele kennen das, also besonders diejenigen, die schon Führerschein haben. Und wenn du noch nie geblitzt, dann hast du Glück. Vielleicht wird nie so, also für ewig bleiben, aber vielleicht irgendwann kommt es. Aber wenn gut läuft, manchmal, dann ist es so wie hier: kriegst du eine Strafe, da steht 20 Euro, musst du die Strafe bezahlen und dann ist alles vorbei. Wenn es schlecht läuft, dann kriegst du vielleicht einen Punkt oder zwei, je nachdem, was für einen Verstoß du da verursacht. Und wenn wirklich schief läuft, dann vielleicht musst du deinen Führerschein abgeben. Als ich nach Deutschland kam, habe ich schon bereits einen kenianischen Führerschein gehabt. Mit kenianischem Führerschein darf man nur hier 6 Monate fahren. Danach musst du eine Umschreibung machen. Das heißt, du brauchst nicht von null anfangen, sondern du musst nur eine Theorieprüfung machen. Also musst du dich vorbereiten für die Prüfung. Machst du das und dann, wenn du das bestanden, dann darfst du paar Fahrstunden machen und dann kannst du die praktische Führerscheinprüfung machen. Und für mich war es so einfach. Dann habe ich genau für die Theorieprüfung mich vorbereiten, bestanden und dann ich durfte jetzt quasi ein paar Fahrstunden erstmal nehmen und danach konnte ich jetzt die Prüfung buchen. Und genau, dann die erste Mal, ja, in die Fahrschule steige ich ein im Auto und dann habe ich schon, also ich war schon länger als 6 Monate in Deutschland, habe ich schon gewusst, genau, das Autos hier in Deutschland ist ein bisschen anders wie in Kenia. Also in Deutschland hier, man fährt auf die rechte Seite, in Kenia man fährt auf die falsche Seite oder die linke Seite. Und ich steige ich erstmal ein und ich merke es, alles ist spiegelverkehrt. Also Lenkrad ist auf die andere Seite, Blinker und alles. Also Fußpedale sind zwar ja in die richtige Reihenfolge, aber trotzdem komplett auf die andere Seite. Ich dachte, ja, okay, schauen wir mal. Dann fahren wir mal los. Und dann kommt die erste Kurve. Ich muss jetzt blinken und dann abbiegen. Genau, so meine Fahrlehrer sagt, ja, nach links biegen. Und dann habe ich meine Blinker angemacht und passiert nichts. Und dann nochmal angemacht und dann die Scheibenwischer angesprungen und richtig fangst zu bewegen und sagst, ja, was geht jetzt ab? Und ich habe sofort gemerkt, ja, ich bin auf die falsche Seite. Dann habe ich auf die andere Seite wohl die Blinker, aber dann bin ich nicht nach vorne oder hinten, sondern nach unten und da ist jetzt schon die Fernlicht an und dann wollte ich auf die andere Seite dann die Hublicht an und dann war ich schon in der Stelle aufgeregt. Habe ich nicht irgendwie die Kurve gekriegt, wo ich jetzt abbiegen. Genau, die Autos schon, man hat gesehen. Dann zum Glück hat mein Fahrlehrer den Lenkrad genommen und dann genau auf die Seite gefahren, gebremst, Handbremse gezogen und guck mich. Sagte, ich dachte, du hast einen Führerschein. Sagte, ja, ich habe einen Führerschein. Sagte, wo hast du deinen Führerschein gekauft? Und sagte, ja, ist ein bisschen anders hier. Also ich bin einfach ja nicht gewohnt. Aber habe ich dann weitergemacht und nach ein paar Wochen, dann konnte ich besser fahren. Und ich dachte, ja, dann bin ich bereit. Dann habe ich dann meine erste Prüfung gehabt. Und das war die kurze Prüfung in der ganzen Deutschland-Geschichte, glaube ich. Ich bin 4 Minuten gefahren. Und dann bin ich durchgefahren. Ich bin überrot gefahren. Es war nicht meine Schuld, denke ich, bis heute. Ich bin raus auf dem Parkplatz und dann kommt die erste Ampel. Und vor mir waren 3 Autos und damals haben wir in Stuttgart gewohnt. Dann will ich jetzt rausfahren, ich habe schon gesehen, es ist jetzt wieder grün. Dann die 2 Autos vor mir sind schon raus, aber ich habe noch nicht, also nicht nochmal kontrolliert, ob es jetzt wieder immer noch grün war oder rot, bin ich einfach weiter. Und dann kommt, genau, und er sagt, ja, bitte umdrehen, wieder zurück auf Parkplatz. Sagt er, was habe ich jetzt gemacht? Und sagt, ja, du bist über rot gefahren. Sagt er, nein. Das war hin und her, aber das war's. Dann ein paar Wochen später habe ich meine zweite Prüfung nochmal gebucht. Dieses Mal bin ich jetzt 40 Minuten gefahren und dann wieder zurück zum Parkplatz. Und er sagt, leider hast du die Prüfung nicht bestanden. Sagt er, warum? Sagt er, ja, du hast keinen Schulterblick gemacht. Also du bist immer die Spur gewechselt, ohne Schulterblick zu machen. Und das ist gefährlich. Dann bin ich nochmal, das zweite Mal dann durchgefahren. Ein paar Wochen später habe ich die dritte Mal meine Prüfung nochmal gebucht. Und da bin ich auch nochmal durchgefallen. Ich bin gut gefahren, meinte ich. Aber zum Schluss, ich muss irgendwo parken. Und ich habe alles versucht, dass man parkt. Ich konnte es nicht. Ich war aufgeregt. Ich habe mich korrigiert, raus, rein und alles. Komplett schief. Und zwar habe ich gesehen, von meinem Fahrlehrer hat versucht, ein paar Tipps mir zu geben. Er hat seinen Kopf geschüttelt und Hände, Geste und alles gemacht. Hat gar nicht geholfen. Konnte nicht parken. Und der Prüfer sagt, ja, tut mir leid, kannst du fahren, aber wenn du das Auto nicht auf die Straße ist, raus, dann bringt auch nichts. Deswegen Prüfung durchgefallen. Und danach war ich wirklich, ich habe keine Bock mehr gehabt. Und ich dachte, nee, ich kann keine Fahrschule sehen, diese Akademie-Fahrschule konnte ich nicht mehr sehen. Und dachte, nein, ich will nicht mehr, vielleicht werde ich einfach eine der diese Leute, die ja, von ihren Frauen überall dann abgeholt und hingebracht und alles. Und ich dachte, nein, ich habe keinen Bock mehr. Aber dann am 30. September 2017 ist mir dann mein Sohn Ian geboren. Und er ist eine Frühchen gewesen, deswegen er muss im Krankenhaus ein paar Wochen sein. Genau, Lili lag auch im Krankenhaus mit ihm, weil es war durch Kaiserschnitt. Und dann sind beide lagen da und ich merke, okay, meine Frau kann nicht fahren, die braucht mich, ich kann mich schaden. Und sagte, ja, okay, ich muss nochmal versuchen. Dann habe ich nochmal mich angemeldet, damit ich jetzt nochmal eine vierte jetzt Versuch, damit ich einen Führerschein bekommen kann. Und dann zum Glück, dieses Mal habe ich bestanden. Habe ich meine Führerschein bekommen. Ich war echt der glücklichste Mensch in dieser ganzen Welt. Ich war so happy, habe ich so gefeiert. Und jeder weiß, der Führerschein besitzt, wenn du einen Neulinge, also einen neuen Führerschein bekommst, dann kriegst du 2 Jahre Probezeit. Und innerhalb dieser 2 Jahre, also darfst du keine, also du solltest nicht geblitzt oder, also was heißt geblitzt, aber es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, dass du nicht über 20 km/h dann fahren und es gibt andere Regeln, was man jetzt nicht verstoßen darf. Das heißt, wenn du das machst, dann musst du entweder eine Nachschulung machen oder musst du nochmal deine Probezeit wurde auf 4 Jahre verlängert. Genau. Aber ich bin immer so vorsichtig gefahren. 10 Monate ungefähr. Sehr vorsichtig. Und dann einmal sind wir von dem Urlaub. Ian war krank. Und ich dachte, ja, okay, wir fahren wieder heim. Von Italien wieder nach Deutschland. Und bin ich so schnell gefahren. Ich dachte, ja, ich will durchfahren. Und dann kommen wir an die Grenze rein in Deutschland, fahre ich. Und dann auf einmal rotes Licht auf meinem Gesicht. Bah. Und dann gucke ich auf die Tacho und ich bin auf 140 km/h. Ich gucke draußen auf die Straße und auf die Schild steht 90 km/h. Definitiv ein A-Verstoß. Und ich wusste, ja, ich muss jetzt damit rechnen, dass ich Nachschulung machen. Meine Probezeit wurde auf 4 Jahre verlängert. Und in dieser Zeit muss ich nochmal auf diese blöde Fahrschule nochmal gehen. Und ich sagte, nein, das kann ich noch nicht wahr sein. Aber dann kommen wir heim, haben wir mit ein paar Leuten geredet und dann habe ich einen Tipp damals bekommen von meinem Schwager und er sagt, ich habe einfach einen Brief. Kannst du einen Brief zu dem Ordnungsamt schreiben? Kannst du abklären, was ist passiert oder warum bist du so schnell gefahren? Und ich dachte, ja, ich glaube nicht, dass so funktioniert wurde. Dann habe ich gemacht, oder meine Frau hat gemacht. Dann haben wir einen Brief geschickt und ein paar Wochen später kommt ein Brief. Und es war echt Gnade. Ich muss keine Nachschulung machen. Ich muss meine Führerschein nicht abgeben. Und ich, also die haben verstanden und die meinten, ja, also ich werde es mit Geldstrafe rechnen. Dann habe ich 80 Euro bezahlen müssen. Aber ich durfte meine Führerschein behalten. Meine Probezeit auf diese 2 Jahre ist so geblieben. Und ich war so, so sehr erleichtert. Und es ist immer dieses Gefühl, was du brauchst etwas, du willst etwas unbedingt und du kämpfst so sehr und dann bekommst du das. Und dann in diesem Augenblick musst du entweder abgeben, verlieren und es ist so schwer. Und darum sollte heute auch gehen und wir wollen jetzt in 1. Samuel Kapitel 2, wir haben schon letzte Woche mit in der ersten Kapitel schon mal ein bisschen geschaut, aber ich glaube, es ist auch hilfreich, damit wir auch ein bisschen jetzt von letzter Woche auch bis zum Hineinkommen. Und das Thema von heute heißt Freude in der Hingabe. Schon in der ersten Kapitel haben wir jetzt Hannah kennengelernt. Und die Geschichte geht um einen Mann, der heißt Elkanah. Der hat 2 Frauen, Hannah und Penina. Und die Bibel berichtet uns, dass Hannah hat keine Kinder und Penina hat Kinder. Und Hannah hat so sehr gelitten unter diesen Umständen. Es ist auch berichtet, dass sogar diese Penina hat Anna immer provoziert, weil sie keine Kinder hat. Und ich glaube, in der Zeit war auch sehr schwer. Also es war nicht normal, dass ein Mann jetzt mehrere Frauen hat. Es war natürlich nicht von Gott so gewollt, aber Leute haben gemacht. Aber hier, wir sehen auch wahrscheinlich der Grund, warum Elkanah auch die 2. Frau genommen hat, war wegen Hannas Kinderlosigkeit. Nicht, weil er Hannah nicht geliebt. Und in 1. Kapitel, Vers 5, genau da sehen wir, dass Elkanah hat wirklich Hannah geliebt. Aber trotzdem war es sehr, sehr schwer für sie, dass sie keine Kinder hätten. Aber die Geschichte geht weiter und wurde uns berichtet, dass sie gehen nach Silo und sie fangen zu beten und ihre Herzen vor dem Herrn zu schüttern. Und sie beten so mit Leidenschaft, dass sogar die Eli, der Priester, dachte, ja, sie sei betrunken. Aber in dieser Zeit, sie betet und sie gibt Gott ein Versprechen. Sie sagt, ja, wenn du mir ein Kind, eine Junge schenkst, dann ich werde ihm zu dir weihen. Ihr ganzes Leben, er wird zu dir gegeben werden. Und tatsächlich, das passiert, sie wird schwanger. Genau. Und sie gebiert einen Sohn, der Samuel. Und von letzter Woche haben wir wahrscheinlich schon auch mitgekriegt, dann kommt der Zeit, wo sie jetzt wieder nach Silo gehen sollte und Samuel dorthin zu bringen. Und die Bibel sagt uns also nicht, wie alt der Samuel war in dieser Zeit. Also da steht nur, dass sie sagte erstmal, sie muss erstmal der Jungen jetzt abstillen. Ich habe ein bisschen geguckt und viele sagen, ja, wahrscheinlich war der zwischen 3 und 5. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, wir wissen, dass Samuel war noch ein junger Kerl, nochmal eine Junge. Das heißt, wenn man so vorstellt, dass sie hat nicht so viele Jahre mit seinem Sohn verbracht. Und sie hat so lange gebetet und Gott ein Versprechen gegeben und jetzt muss sie auch jetzt in Erfüllung. Und in Vers 28 lesen wir, dass so gebe ich ihn zu dem Herrn alle Tage seines Lebens, sei er dem Herrn gegeben. Und sie betet dort dem Herrn. Und das ist jetzt die letzte Vers, was wir jetzt in die erste Kapitel lesen. Und das führt uns zu die zweite, wo jetzt wir wissen jetzt, worum geht es oder wie reagiert jetzt Hannah zu dieser Hingabe, dass sie erstmal zu dieser Stelle kommt und dann nochmal Samuel wieder zurück zu Gott gibt. Und wir wollen jetzt diese Gebete jetzt im zweiten Kapitel jetzt schauen. Es geht von Vers 1 bis 11. Und ich dachte, vielleicht für uns wäre einfacher zu verstehen, wenn wir ein bisschen teilen. Deswegen habe ich auch das Gebet jetzt auch so geteilt. In Vers 1 und 2, es geht um Gott als Zuflucht für Hannah. Und dann Hannah sagt uns von Vers 3 bis 8 Gottes Souveränität. Und dann zum Schluss, wir sehen in Vers 9 und 10 Gottes Gerechtigkeit. Und es ist sehr interessant, was Hannah hier sagt. Sie fängt mit diesem Gebet und sagt, mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn und mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Und ich sage, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist keiner Fels wie unser Gott. Und als ich das gelesen habe, ich dachte ja, etwas passt doch nicht. Also in einem Moment, wir lesen, dass sie erstmal ihren Sohn abgeben musste oder gemacht hat und dann direkt danach, sie kommt zu Gott und sie fängt zu sagen, mein Herz freut sich. Ich glaube, wenn du etwas so wirklich gehabt oder gewollt in deinem Leben und endlich mal hast du das und du musst es jetzt abgeben, ich würde nicht mit Freude rechnen. Und ich frage mich, wie? Und dann, sie sagt nicht nur die Freude, sie sagt ja, mein Hohn ist erhöht. Also das Wort Hohn hier in der Bibel benutzt, das bedeutet Kraft, Stärke. Aber wenn ich so, wenn ich meinen Sohn abgebe zu Gott oder das, keine Ahnung, ich rechne nicht mit Kraft, sondern mit Schwäche. Ich bin traurig in diesem Moment. Und vielleicht glauben wir ja, sie war damals in Rama gewohnt und Samuel muss jetzt in Silo gegeben. Ich habe geguckt, die sind ungefähr 20 bis 25 Kilometer. Vielleicht in unserer Zeit ist es nicht viel. Aber damals wegen den Bergen und alles, die haben immer 8 Stunden gebraucht. Von Rama bis zu Silo. Aber vielleicht hätte sie das auch geschafft. Aber wir lesen später in Samuel 2, Vers 19, dass sie magte seine Mutter, dazu magte ihn seine Mutter ein kleines Überwand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit. Sie hat Samuel nur ein Jahr, jedes Jahr gesehen und nicht jeden Tag. Und kannst du vorstellen, als Mutter, du ein Kind dein Leben lang gewollt und jetzt, ich darf mein Kind nur einmal im Jahr sehen. Ich sollte dieses Kind nochmals zu Gott nochmal bringen. Und was kommt raus? Sagt er, ich freue mich. Oder ich habe Kraft. Sie sagt sogar, dass ich freue mich in deinem Heil. An der Übersetzung sagt in seine Erlösung. Musst du vorstellen, das ist eine Gesellschaft, wo Kinder gewollt oder du war jemand wichtig, wenn du Kinder hätten. Andere Mutter sind zusammen mit ihren Kindern irgendwo getroffen, Kinder auf dem Spielplatz oder in die Familie, aber Hannah konnte nicht dabei sein, weil sie keine Kinder hat. Und dann kommt Samuel und sie wird jetzt Mutter als Erlösung von so einer Situation und nochmal ihm abgeben. Aber trotzdem kommen sie zu dieser Stelle und sagt, ja, trotzdem, trotz dieser Situation, ich kann in dem Herrn freuen, ich bin gestärkt und ich finde meine Erlösung in ihm. Und die Frage ist, wie hat sie das geschafft? Sie sagt zu uns, in dem Herrn. Hannah konnte nur diese Freude in dem Herrn finden. Trotz dieser schwierigen Situation, sie konnte trotzdem in dem Herrn diese Freude, diese Kraft, diese Erlösung finden. Und man sieht hier, es gibt eine krasse Verbindung zwischen Hannah und Gott. Und sie wusste ja, ich kann Gott alles geben, Ich werde nicht leer bleiben, sondern ich kriege trotzdem Freude von ihm. Ich werde von ihm trotzdem gestärkt, erlöst von ihm. Und man sieht hier, es geht nicht um, was sie von Gott bekommst, sondern was für eine Beziehung die haben zusammen. Hannah hat eine Beziehung mit Gott gehabt und deswegen kann sie das, diese, kann sie treu bleiben, kann sie Samuel wieder zu dem Herrn geben und sie kann sich trotzdem weiter freuen. In Apostelgeschichte Kapitel 16 lesen wir von Paulus und Silas. Und vielleicht kennen wir die Geschichte. Die sind jetzt unterwegs, die predigen. Und dann wurde jetzt von den Menschen verhaftet. Und erstmal, die wurde richtig geprügelt und geschlagen. Und dann zum Schluss, die wurden im Gefängnis reingeworfen. Und in Vers 25 der Bibel berichtet und sagt, um Mitternacht aber betet Paulus und Silas und die lobte Gott mit Gesang und die Gefangenen hörte ihn zu. Ich habe so Angst vor der Polizei. Also wenn ich von der Polizei angehalten, egal ob ich etwas Falsches getan oder nicht, ich sage, ja, kannst du alles haben, kannst du alles tun und alles. Die zwei, die sind erstmal von Menschen geprügelt, geschlagen, kommen die im Gefängnis, die wissen nicht, ob die jetzt am nächsten Tag rauskommen werden. Aber was tun die? Was machen die? Die loben dem Herrn. Die sitzen da und die loben Gott. Man sieht, die haben sich hingegeben zu Gott, die haben eine Beziehung zu ihm und es geht nicht um welche Situation ich mich jetzt gerade befinde, sondern ich bin in dem Herrn. Und deswegen, Kapitel später, wenn wir in Philipper 4,4 lesen, Paulus sagt, freut euch in dem Herrn aller Zeit. Aller Zeit. Und vielleicht denkst du, ja, in dieser Zeit war vielleicht er irgendwo auf der Karibien, er hat seine Smoothie oder keine Ahnung und liegt da am Strand, genießt sein Leben und sagt, ja, freut euch in aller Zeit in dem Herrn. Das Leben ist so schön. Nein, der sitzt in dieser Zeit im Gefängnis. Der ist im Knast. Und er sagt, ihr freut euch aller Zeit in dem Herrn. Eine wirkliche Hingabe, dass wir uns zu Gott hingeben, egal welche Situation wir im Leben jetzt erfahren, dann von da an Freude kommt raus. Weil wir eine Beziehung mit ihm, es geht um, was wir in ihm finden, nicht was er uns gibt. Ich finde, es ist so interessant, wenn man schaut, es gibt diese drei Jungs in Daniel, Kapitel 3, die Schadrach, Meshach und Abednego. Und in dieser Zeit, der König Nebukadnezar, der baut erstmal ein goldenes Bild und er sagt zu den Volkern, ihr müsst alle diese Bilder anbeten. Und kommt im Gespräch in Vers 16, die drei Jungs, die sagen, die antworten und sprachen zu dem König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir drauf ein Wort zu erwidern. Das ist ein König. Und die kommt und sagt, ja, wir haben nichts nötig. Wir werden es nicht tun. Und die sagen in Vers 17, wenn es so sein, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt auf deine Hände retten, o König. Die sagen ja, wir werden diesen machen. Wir werden diese Bild nicht anbieten. Wir werden Gott treu bleiben. Weil die sagen ja, er wird uns von diesem Feuer erretten. Und ich würde auch sagen, ja, ich würde auch da stehen und sagen, ja, wenn ich wirklich weiß, Gott mich da von dieser Situation retten, dann kann ich einfach stehen und sagen, ja, König, kannst du machen, was du willst, Gott wird mich hier raus. Aber schau mal, was die sagen in Vers 18. Und wenn, und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden. Die sagen, auch Gott, wenn Gott uns auch von dieser Situation nicht rausholt, auch wenn er entscheidet, dass er wird uns nicht retten, die werden trotzdem treu bleiben. Die werden nicht tun. Man sieht von diesen Beispielen, man sieht gerade von Hannah, von Paulus und von Silas, von diesen drei Jungs, die haben sich zu Gott hingegeben, ihr ganzes Leben, die haben eine Beziehung da gehabt. Und es ist nicht, weil Gott denen was gegeben oder Gott denen geschenkt etwa. Weil die haben eine Beziehung zu ihm. Gott ist ihr Zufluchtsort, wo die reden können. Und John Piper sagt, Gott wird in uns am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm am meisten zufrieden sind. Wenn Gott dein Alles im Leben, wenn Gott bedeutet dir alles, über alles, was gibt, wenn du wirklich in ihm zufrieden bist, dann nur so kann Gott in dein Leben verherrlicht sein. Ist diese Wahrheit wirklich sichtbar in unser Leben? Kann ich wirklich sagen, Gott, ich werde dich loben, egal in welcher Situation ich mich jetzt gerade befinde? Egal wie schwer mein Leben jetzt gerade ist. Egal, dass ich nicht verstehe, wie alles jetzt gerade läuft. Arbeitslosigkeit, Kinder sind krank, Familie zu Hause läuft gar nicht. Die Beziehung mit meinen Kumpels ist schwer. Kann ich trotzdem zu Gott kommen und ihm loben und preisen? Von wo bekommen wir unsere Kraft? Es ist in unser Herrn. Gehen wir wieder zurück zu Gott und diese Kraft von ihm fangen? Oder versuchen wir unsere eigene Wege? Manchmal ist es schwer, und ich weiß das. Es ist wirklich schwer, unser ganzes Leben zu Gott zu vertrauen und zu ihm zu kommen und zu sagen, ich gebe dir alles hin. Kannst du mein Leben nehmen? Kannst du mich kontrollieren? Gestern haben wir mit Chef geredet wegen der Missionarbeit. Und ja, Chef sagt zu mir, manchmal habe ich auch Angst, ein Gebet zu Gott zu beten. Sagt er, Gott, sag mir wirklich, ob du willst, dass ich in Mission gehst. Und ich sage zu ihm, mir geht genauso. Weil Gott kann ja sagen. Und dann gehst du irgendwo in Pampa, irgendwo in Papua-Neuguinea und dann bist du da und dann sagt er, du hast gebetet doch. Aber müssen wir Gott wirklich mit unser ganzes Leben, alles unser Besitz, alles was wir haben, ihm vertrauen und alles ihm geben. Aber nur so können wir erfahren, dass er uns Freude gibt, dass er uns verstärkt und dass er unsere Erlösung. In Jesaja 40, Vers 31 lesen wir, aber die auf dem Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie aufharren mit Flügen wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die auf dem Herrn, in dem Herrn finden wir diese Kraft. In dem Herrn können wir diese Freude der Hingabe bekommen. In dem Herrn können wir diese Erlösung. Und von Vers 3 bis 8, wir sehen hier, Hannah zeigt uns, warum. Warum kann sie in so eine Stelle kommen und sagt, ja, ich gebe alles zu dem Herrn und ich werde trotzdem verstärkt, ich werde trotzdem Freude haben, weil ich sage, ja, weil Gott würdig ist, weil Gott souverän ist, weil Gott hat das alles verdient. Hier kann man zwei Stelle sehen oder kann man in diese souveränen Gottes in zwei Teile teilen. Und in Vers 3 sagt Hannah, redet nicht viel von Höhendingen. Vermessen geht nicht aus ihrem Mund. Denn den Herrn ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Hannah sagt zu uns, ich kann mich mein ganzes Leben zu dem Herrn geben. Ich werde diese Freude und diese Kraft alles zu ihm wieder zurückgeben, weil er ein Gott, der allwissend ist. Der weiß alles über mich. Also Gott kennt uns so gut, haben wir jetzt gerade gesehen, dass ich danke dir. Und manchmal, wir singen das, aber keine Ahnung, ob uns so auch klar ist, dass Gott so uns gut kennt. Und hier, sie sagt ja, weil Gott uns geht, weiß, Gott weiß alles über dich. Es gibt nichts, was verborgen ist in deinem Leben, was du denkst, ich kann von Gott verstecken. Von anderen Menschen vielleicht schon. Aber Gott kennst du uns so gut. Und wir lesen, in der ersten Kapitel haben wir schon gesehen, Hannah wurde verspottet von Peniane. Und die Bibel sagt uns, sie tagelang nicht essen konnte. Vielleicht andere Menschen haben gar nicht gesehen oder gar nicht verstanden, was für ein Leid und Last sie tragen jedes Mal. Aber Gott hat das gewusst. Gott hat das verstanden, weil Gott allwissend ist. Sogar der Elkanah kommt zu Anna und sagt, ja, bin ich doch nicht genug? Du hast mich doch. Und das ist ein Fehler, was wir viele Männer immer machen. Wir meinen immer, ja, wenn deine Frau traurig ist und so, dann ich komme da mit Lösung und sage, ich bin doch da. Und hier sehen wir genauso, was Elkanah macht. Aber alles, was in Hannah rein war, ihre beschäftigt, sie beschäftigt, die Leiden, die Schmerzen, konnte sogar Elkanah nicht sehen. Sie sagte, ja, ich bin dein Mann, sollte das doch passen, ich brauche keine Kinder. Sogar der Priester Eli dachte, dass sie sei betrunken. Sie betet so krass da, steht da und weint vor dem Herrn, ihr Herz und dem Herrn schüttern. Aber diese Welt vielleicht versteht das nicht. Die sehen das nicht, was du jetzt gerade jetzt trägst in dein Leben. Vielleicht wir verstehen das nicht, weil wir nicht wissen. Aber Gott weiß dich, der weiß alles, der kennt dich so gut. Der versteht alles, was innen drin sich beschäftigt. Schau mal, was David schreibt in Psalm 139. Und wenn du Zeit hast, bitte, wenn du Zeit hast, geh und lies die ganze Kapitel. Hier, David, schreibst du uns, wie Gott gut uns gut kennst und wie Gott uns geliebt und alles, was Gott für uns getan hat. Und hier schreibt David und sagt, der Herr, du erforscht mich und kennst mich. Also das Wort erforscht, für mich war sehr interessant. Also etwas zu erforschen, bedeutet, du nimmst Zeit dafür. Damit du etwas erforscht, das heißt, du nimmst andere Quelle, du willst wirklich jemand oder etwas kennenlernen. Etwas wirklich verstehen. Und es ist das Wort, was David nutzt hier zu sagen, dass Gott erforscht ihn. Gott erforscht uns, damit er uns gut kennt. David sagt, ich sitze oder ich stehe auf, so weißt du das. Du verstehst meine Innen, du verstehst meine Gedanken von Ferne. David sagt, ich gehe oder ich liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. So gut kennst Gott uns. Er versteht dich. Er weiß alles, was du denkst, deine Gedanken von Ferne. Gott weiß deine Schmerzen. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ja, ich kämpfe mit einer Sünde von einer langen Zeit, ich weiß nicht, wie soll ich jetzt hier raus? Gott weiß es. Es gibt so viele Leute, die irgendwie meinen, dass es gibt keinen Mensch, der mich hier raus von dieser Situation, von dieser Sünde rausholen kann. Ich habe alles versucht, aber das ist das Problem. Wir versuchen mit unseren eigenen Kräften. Und hier, Hannah, sagst du uns, wir haben einen Gott, der allwissend ist, der alles versteht. In Gott, du bist nicht fremd. Spurgeon sagt, er, der die Sterne zählt und sie bei ihren Namen nennt, wird gewiss nicht vergessen, wie seine eigenen Kinder heißen. Der Gott, dieses Universum, hat alles getan, kennt alles mit Namen, kann alle Sterne zählen. Er wird nie vergessen, wer du bist. Und wenn wir diese Wahrheit in unser Leben auch hineinnehmen, dann können wir bereit sein, Gott mit voller Freude unser ganzes Leben ihm zu geben. Weil wir wissen, Gott kennt mich. Er versteht meine Gedanken. Und Hannah geht weiter. In Vers 4 bis 8 sagt ja, Gott ist nicht nur souverän, weil er alles weiß, das alles verstehen, meine Gedanken und alles. Sie sagt uns, dieses Gott ist ein Gott, der in der Lage ist, unser Leben komplett zu verändern. Und hier, sie nennt viele, viele göttliche Umkehrungen im Leben. Alles, was Gott tun kann. Sie sagt ja, der Bogen der Stärken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich in Kraft umgütet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren, aber die viele Kinder hatten, ist verwickelt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt hinauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt die Geringen auf dem Staub, aus dem Knot erhöht er die Arme, damit er sie sitzen lasse unter den Füßen, den Füßen und sie den Thron der Herrlichkeit erheben, erben lassen. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Und man sieht diese zwei Dinge, diese zwei Seiten von Leben. Und Hannah sagt zu uns hier, Gott, der das machen kann, kann auch die andere Seite. Der Gott, der töten kann, auch lebendig machen kann. Und wir sehen dieses Souverän Gottes, Allmacht Gottes. Die sagt ja, also die Stärke, die stark denken, dass sie stark sind, die sind von dem Herrn geschwächt. Und das Gegenteil ist auch wahr. Die Saat werden hungrig, die Hungrigen werden satt. Und in ihrer Situation, dass sie jahrelang so gelebt, ohne Kinder zu haben, unfruchtbar, Hannah, die werden schwanger und eine Mutter werden. Und es gibt solche Situationen, also niemand kann das tun, außer unser Gott, außer dem Herrn, weil er allmächtig ist. Gott ist souverän. Es gibt nichts unmöglich, das er nicht tun kann. Wir lesen in der Bibel so viele Wunder, was Gott getan hat. Aber ich meine, meine Situation vielleicht, oder meine Sünde, oder meine Schwachheit. Manchmal sagt er, ja, ich sollte jetzt schauen, wie es weiterkommen kann, wie ich das lösen kann. Aber wir vergessen, dass Gott allmächtig ist, der Gott, der alles umkehren, der alles ändern kann. Ich finde, es ist sehr interessant, dass dieses Gebet, was jetzt Hannah hier betet, es ist fast das Gleiche, was Maria auch, die Mutter von Jesus, betet. Und ich habe hier ein bisschen geschaut und in Lukas Kapitel 1, Vers 46, Hannah betet das gleiche Gebet. Und für mich ist auch so klar gekommen, dass erstmal Gott, seine Souveränität, ist es durch die ganze Bibel zu sehen. In dieser Stelle, wo Hannah jetzt betet, wo Hannah jetzt sagt, Gott souverän ist, dass er alles tun kann, das bleibt das Gleiche. Durch die ganze Bibel. Und das ist auch die gleiche Wahrheit bis heute noch. In Vers 1, wo Hannah sagt, mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Hohn ist erholt in dem Herrn. Maria sagt in Lukas 1, Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, mein Retter. Hannah sagt in Vers 8, er erhebt den Niedrigen auf dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, um ihn unter die Füße zu setzen. In Vers 53, in Lukas 1, Maria sagt, er hat die Niedrigen erhöht und den Hungrigen hat er mit guten Sättigen und die Reichen leer fortgeschickt. Und es ist so eine coole Parallele hier zu beobachten, dass eine Jungfrau, die nicht in der Lage, oder wir wissen, es war ein Wunder, dass sie nicht schwanger werden konnte, weil sie keinen Mann kannte, sie ist schwanger geworden. Und genauso die Hannah, die keine Kinder, sie war unfruchtbar, durch Gottes Wunder bekommen sie Kinder. Wir wissen von Josef, der ganz Leben lang war ein Sklaven. Aber Gott nimmt diese Situation und ändert komplett. Und am Ende, er ist einer der wichtigen Männer in Ägypten. Wie gesagt, Maria, eine Jungfrau, wird schwanger durch Gottes Wunder. Wir wissen von Esther. Esther war eine jüdische Weise und Gott führt diese Frau, dieses junge Mädchen, eine König von Persien, Königin von Persien zu sein. Und es ist nur durch Gottes Wunder. Es gibt nichts, was Gott in unser Leben nicht ändern kann. Es gibt nichts, was ist unmöglich. Und wenn ich das weiß, wenn diese Wahrheit in mir ist, dann kann ich auch bereit sein, sagt er, Gott, kannst du alles, was ich habe, nehmen, ich werde trotzdem mit voller Freude mein ganzes Leben zu dir geben. Glaubst du an Gottes Kontrolle über dein Leben? Kontrolliert Gott wirklich dein Leben? alles in dein Leben, hast du Gott wirklich gegeben. Meine Arbeit, deine Familie, es ist alles, kannst du alles zu Gott geben. Oder versuchst du immer noch, ja, ich muss das und das nochmal zu tun. Suchst du Gottes Perspektive in alles, besonders wenn alles schief läuft in deinem Leben? Kannst du zurückkommen und sagst zu Gott, ich komme wieder zu dir, ich will jetzt die Lösung von dir haben. Weil ich weiß, dass du ein Gott, der mich kennt, der mich versteht, das alles weiß. Und du bist auch gleichzeitig ein Gott, der souverän ist, der alles tun kann. Und wenn alles nicht läuft in mein Leben, kann ich trotzdem zum Gott kommen und sagen, ja, ich gebe dir alles. Und habe ich euch schon gefragt, kannst du wirklich Gott loben? Auch wenn du nicht verstehst, was er gerade tut. Manchmal, man weiß es, das Leben geht einfach runter, bergrunter, die ganze Zeit. Irgendwie hast du keine Hoffnung mehr. Du siehst nichts. Aber genauso wie Paulus und Silas, dass sie trotzdem in so einer Situation im Gefängnis sitzen konnte und Gott preisen, können wir wirklich trotzdem unser Leben zu Gott hingeben. Sagt ihr, Gott, egal wie schlecht, wie schwer gerade jetzt läuft, ich werde dich trotzdem preisen und dich loben. Von was ist dein Glauben abhängig? Von was Gott dir gibt, die Freunde, die dich herum sind, dass deine Familie gut läuft, deine Arbeit. Meine Hingabe, es ist nur abhängig von, dass alles gut läuft jetzt gerade. Oder wer Gott wirklich ist. Der eine Gott, der uns kennt, der Gott, der souverän ist. Und in ihm fangen wir die Freude, die Kraft und die Erlösung. Der letzte Teil, Hannah zeigt uns, dass Gott gerecht ist. Sie fängt erstmal in diese Gebet zu sagen, ja, sie findet ihr Freude in dem Herrn, ihre Kraft, weil Gott sie so gut kennt, weil Gott souverän ist. Und dann in dieser Stelle, sie sagt, Gott ist gerecht. Und es ist so interessant, wenn du jetzt liest, und besonders wenn du schnell liest, dann vielleicht merkst du das nicht, aber musst du vielleicht mehrmal lesen und dann merkt man in Vers 9 und 10, wie sie betet jetzt oder wie redet, ist ein bisschen anders. Bis jetzt hat sie irgendwie in eine poetische, also wie ein Gedicht geredet. Und jetzt ändert sich und sie jetzt redet von der Zukunft, wie eine Prophetie. Und es ist sehr interessant, das zu sehen. Hannah ist ab dieser Stelle in diese zwei Verse, sie schreibt, was Gott tun wird, was jetzt in die Zukunft kommen wird. Und der große Teil hier, was sie jetzt davon reden, ist Gottes Gerechtigkeit. Hannah sagt, dass die Füße seiner Getreue behütet wird. Das ist eine klare, feste Aussage. Weil sie sagt jetzt, wenn du treu in dem Herrn bleibst, dann Gott wird uns behüten. Unser Wege wird behütet werden. Und das Gegenteil ist auch wahr. Weil sie sagt gleichzeitig, wenn wir nicht treu, wenn wir nicht in dem Herrn, weil Hannah schreibt, er wird die Füße seiner Getreu behüten, aber die Gottlösen verstummen in der Finsternis. Denn der Menschen vermag nicht aus eigener Kraft. Und hier, sie sagt zu uns, wenn wir treu in dem Herrn bleiben, Gott wird unsere Füße, unsere Wege verhüten. Aber wenn wir nicht, deine Gerechtigkeit, er wird die Sünde in unser Leben bestrafen. Und ich hoffe, das ist so klar für uns. Manchmal spielen wir so viele mit Sünde, weil wir meinten, Gott ist gnädig. Und das ist auch was, stimmt auch. Aber Gott ist auch gerecht. In seiner Gerechtigkeit ist auch deine Gnade innen drin. Aber Gott wird nicht einfach seine Augen zumachen, wenn wir unser Leben auch falsch leben. Wenn wir nicht treu bleiben. Und ich finde trotzdem immer noch krass, dass Hannah betet und sagt, ja, wenn du mir ein Kind gibst, ich werde das Kind zu dir wieder zurückgeben. Und sie bleibt treu zu diesem Wort, auch wenn es schwer ist. Sie bleibt treu. Ich finde immer so hart, was Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 23. Viele Leute kommen zu Jesus und die meinen, ich habe das und das in deinem Namen getan. Ich war doch in der Jugend. Ich war doch im Gottesdienst. Du hast doch gesehen, ich war da und da und da alles gemacht. Aber hier sagt Jesus, weich von mir, ich habe euch nicht gekannt. Also kennt Jesus dich? Gibt eine Beziehung? Habt ihr eine Beziehung? Hast du eine Beziehung zu Jesus? Und wenn Jesus dich nicht kennt, dann gehörst du zu dieser Gruppe, wo Hannah sagt, die Gott lösen, die werden jetzt auch bestraft von ihrer Sünde. Manchmal wir sagen ja, ich brauche Gott nicht. Mein Leben läuft, ist alles doch gut. Warum brauche ich jetzt das? Wir sind so stolz in unser Handeln, gesagt, ja, ich brauche das nicht zu Gott bringen. Ich kann selber das lösen. Aber hier sagt Hannah, dass der Herr wird donnern und richten bis an die Ende der Erde. Das wird er tun. Aber Martin Luther sagt für uns, Gottes Gerechtigkeit ist nicht die Gerechtigkeit, durch die er gerecht ist und Sünder bestraft. Gott ist keine egoistische König, der da steht und sagt, ja, ich habe alles Macht und ich werde alle bestrafen, sondern die Gerechtigkeit, durch die wir durch Gnade und Barmherzigkeit gerechtfertigt werden. Gott ist gerecht, weil er uns trotzdem durch seine Gnade und Barmherzigkeit retten möchte. Und der zweite Teil dieser Prophetie von Hannah, wir lesen, und Hannah sagt, er wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Und als ich das gelesen habe, ich dachte mir, in dieser Zeit hat Israel keinen König gehabt. Also Israel, die kommt später und kommt später zusammen und sagt, ja, wir wollen einen König haben. Aber in dieser Zeit, als Hannah dieses Gebet jetzt hier betet, die haben keinen König. Aber hier, sie tun schon prophetieren. Und sie sagt, ja, er wird seinem König Macht verleihen und das Hohn seines Gesalbten erhöhen. Und ich dachte vielleicht, es geht hier um David, weil die Bibel sagt zu uns in 2. Samuel, Kapitel 7, dass Gott hat ein ewiges Bund mit David gemacht. Aber als ich ein bisschen geschaut habe, kommt nochmal das Wort, das Hohn seines Gesalbten wird er erhöhen. Und wenn man liest in Psalm 132, Vers 17, steht auch was Ähnliches. Das wurde jetzt über David gesagt. Dort will ich dem David ein Horn aussprießen lassen. Ich habe meinem Salben ein Leuchten gerichtet. Und hier ist auch ein Hinweis. Hier, Hannah redet nicht von David selber, sondern noch jemand anderen, der nach David kommen wird. Und das Wort Gesalbter habe ich nochmal geschaut und in dem Originaltext in Hebräisch steht Messias. Das Wort Gesalbter hier ist es mit Messias übersetzt und hier steht für einen von Gott erwählte und voll und bevollmächtigt König. Und für mich war eine klare Bestätigung, was von wem hier Hannah redet. Wenn man nochmal in Lukas 1, Vers 69, hier kommt Zacharias und sagt eine Prophetie über Jesus. Und hier sagt Zacharias, und er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Haus seines Knechtes David. Wieder das Gleiche. Hannah prophetiert, dass ein König kommt durch Gottes Gerechtigkeit. Gott wird jetzt ein König, der uns erlösen wird. Jesus Christus. Und ich finde, es ist so krass, dass sie fängt erstmal, dass sie sich in dem Herrn 100% voller Freude und Kraft hingegeben. Und zum Schluss kommt diese Prophetie über Jesus Christus. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für mich? Zu sehen, dass in dem Herrn fangen wir Kraft. In dem Herrn können wir fröhlich sein, können wir alles geben. Aber für uns es bedeutet, müssen wir in dem Herrn sein. Haben wir eine Verbindung zu Jesus. Und es ist nicht nur, die Bibel sagt uns, wenn man weiterliest in die zweite in dieses zweite Kapitel, dass später Hannah kriegt weitere, also 5 weitere Kinder. Und es ist nicht, dass sie das gewusst hat, aber man sieht hier, was sie da sagt, dass die Leute, diejenigen, die treu bleiben, Gott wird das ihre Wege gehütet. Gott wird denen Segen. Aber sie fängt diese, und für mich ist eine Art der Gnade, dass sie tun etwas, sie tun sich 100% zu Gott, sich hingeben, und Gott sieht das. Und für uns, sie gibt uns auch diese Prophetie, diese Hoffnung, dass ein König kommen wird, der uns auch erlösen. Dass Jesus kommen wird, der er unsere Sünde auf sich nehmen wird. Und Paulus sagt zu uns in Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdämnis für die, aber für wem? Für die in Christus Jesus sind. Nur die gibt keine Verdämnis mehr. Es gibt keine Verdämnis für die Leute, die in Christus sind. Und wie gesagt, Jesus ist hier prophetiert. Jesus ist jetzt gerade und er ist die einzige Hoffnung. Ist die einzige Person, der unsere Sünde auf sich nehmen kann und uns eine Hoffnung geben. Und deswegen geht weiter mit Paulus und er schreibt in Vers 1 und 3 und er fragt, was wollen wir nun hierzu sagen? Und er sagt, if God ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und ich liebe es, was er jetzt hier verspricht. Und er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhen noch Tiefen noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der Liebe Gottes, der in Christus ist. In Christus ist. Ihr Lieben, können wir uns 100% und diese Freude 100% erleben, wenn wir uns zu Gott hingeben, aber nur in Christus. Es ist nur möglich, das zu tun, wenn wir in Christus sind. Und ich lasse euch mit dieser Frage, bist du wirklich in Christus? Hast du eine Beziehung mit ihm? Und es geht nicht nur, dass du Jesus kennst. Die Frage ist, kennt Jesus dich? Weil Jesus sagt, ja, weg von mir, ich habe euch nicht gekannt. Kennt Jesus dich? Habt ihr eine Beziehung mit ihm? Hannah sagt zu uns, Gott ist mein Zufluchtsort. Deswegen ich finde meine Freude und meine Kraft in ihm. Aber warum? Weil Gott souverän ist. Er ist allwissend und er hat die Macht, alle meine Lebenssituationen zu ändern. Aber nicht nur das, sondern er ist auch ein gerechter Gott, der gerecht ist und gleichzeitig, der ist so gnädig. Und durch deine Gnade schickt er seinen Sohn Jesus hier auf die Erde, damit er unsere Sünde auf sich nehmen kann und uns ein ewiges Leben. Und so, es bleibt an uns, müssen wir die Entscheidung treffen. Will ich dieses Geschenk, will ich diese Gnade? Und wenn du das nicht kennst, wenn du diese Wahrheit noch nie gehört in dein Leben, bitte geh nicht heim heute. Komm zu uns, lass uns reden. Manchmal, wir meinen, wir haben so viel Zeit. Ich bin noch jung, ich kann das anders. Aber Gott gibt uns die Chance jetzt, dass wir unser ganzes Leben mit Freude in ihm geben. Und ich hoffe, dass wir das tun können. Amen. Lass uns nochmal unser Tischgebetgemeinschaft nochmal haben und dann zum Schluss werde ich beten und dann den Lobpreis-Team nochmal vorne. Vater, ich danke dir. Und ich muss auch zugeben, das ist auch schwer für mich persönlich. Alle die Kontrolle in meinem Leben, alles, was mich beschäftigt, dir 100% abzugeben, mein Leben in deine Hände auch zu lassen. Ich will nochmal angreifen, ich will nochmal was tun, was kontrollieren. Aber Vater, ich bete, dass du veränderst uns und gibst uns auch dieses Herz, was jetzt Hannah ja auch hat, dass sie wirklich alles dir geben kann, weil sie eine Beziehung zu dir hat. Und sie fand Kraft und Stärke und Erlösung und Freude. Und ich auch meine Gebete oder meine Anliegen, dass du das auch für uns tun. Du sagst uns hier, wie souverän und wie groß du bist. Ein Gott, der uns so gut kennt und versteht. Aber vor allem bin ich so sehr dankbar, dass auch hier sehen, dass Jesus ist der einzige Lösung für uns ist. Ich danke dir für diese Gnade, dass Jesus hier auf die Erde kam und gelitten und meine Strafe auf sich genommen und für mich gestorben. Und ich stehe hier jetzt, wie du sagst, es gibt mehr keine Verdammnis für diejenigen, die in dir Jesus sind. Vater, bin ich so sehr dankbar, dass ich bin ein Teil davon, dass ich dein Kind. Aber ich will auch beten für diejenigen, die dich nicht kennst, die keine Beziehung mit dir haben. Vater, dass du auch in ihr Herzen auch jetzt sprichst und reden. Und dass die auch zu dir hinführt. Ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du in uns arbeitest. Danke für deine Liebe und für deine Gnade. In deinem Namen, Jesus. Amen.